Hey, du! Komm mal raus.
Komm mal aus deiner Höhle raus. Es läuft Platon, nicht nur bla bla.
Du hörst Platon mit B, B wie Boccia oder Bull, Bingo oder Blackjack oder Brandy Dog.
Oder B wie Baller Games oder einfach Brettspiele. Wir reden heute in dieser Stunde bis um 6 Uhr über Spiele.
Unter anderem gibt es in dieser Sendung ganz viele Spieletipps, wie zum Beispiel dieser hier.
Also mein Spiel, kein Tipp, ist definitiv Ligretto, weil das ist das einzige Spiel, das ich meine Frau dazu bringe, mitzuspielen.
Mein Name ist Helen und mein Spieletipp ist das Kennerspiel vom Jahr 2019, Flügelschlag.
Mein Name ist Samuel und mein Spieletipp ist das Kennerspiel vom Jahr 1500 vor Christus. Es ist Schach und ich würde mich freuen, wenn ich wieder mal Schach spielen könnte. Wir führen zusammen durch die Sendung, wo es noch Folgendes zu hören gibt.
Unser Gast im Talk «Mal ehrlich» ist Heidi Maria Glössner. Sie ist Schauspielerin und du kennst sie vielleicht aus dem Film «Die Herbstzeitlosen» aus dem Jahr 2006.
Wir im Studio reden über die Schattenseiten von Spielen und über Altersheim-Visionen. Wir reden in dieser Sendung aber nicht über Fußballspiele oder Sexspiele.
Nach dem nächsten Lied hörst du bei Platon, was es uns Menschen eigentlich nützt, dass wir spielen. Und mit dem starten wir jetzt auch gerade ein bisschen Zürich West mit 7-7.
Es ist spät am Donnerstagabend im Februar. Wir spielen Karambol, sie hat weisses Pulver in den Haaren. Weisses Pulver am Pulli und die weissen Steine. Jetzt nur noch einen und der Rat aus sie sagt: Was gibst mir, wenn ich gewinne, mir kommt nichts in den Sinn. Ich bin verlegen und froh, dass zuerst der Weiss runterfällt. Der Rat und meine 2 macht 7-0 für mich. Und ich weiss genau, sie hat's extra gemacht aus ihr. Legt Steinen auf das Brett und fällt noch einmal an. Und sagt, du musst wissen, ich hab Pech im Spiel. Und dann lässt sie mich runter nach Strich und fährt. Am Schluss hab ich genau 2 Steine zu viel. Es ist 7-7, sie sagt, sie sollte eigentlich gehen. Und das letzte Spiel ist stellen auf und spielen an. Ich treffe dir daneben, schaue sie an und frage sie, bleibst du da, wenn ich gewinne? Sie lachen, du sagst, hast du es gut überlegt? Weil du kannst sicher sein, erzähle ich nicht mehr. 7-7, unentschieden ist es nicht. Sie sollte eigentlich gehen. Noch das letzte Spiel ist stellen auf und spielen an. Ich treffe dir daneben und schaue sie an und frage sie, bleibst du da, wenn ich gewinne? Sie lachen, du sagst, hast du es gut überlegt? Weil du kannst sicher sein, erzähle ich nicht mehr. 7-7, unentschieden ist es nicht. Es ist 7-7 für mich.
Mein Game-Tipp ist «Tempel des Schreckens». Das ist ein Spiel, wo man muss lügen und bluffen muss. Es hat aber auch strategische Elemente. Und zu guter Letzt kommt auch noch oft das Glück ins Spiel. Es hat also vor allem ein bisschen drin. Und es ist mein Spiel-Game-Tipp, weil man das Spiel sehr schnell lernen kann. Eine Spielrunde geht so zwischen 10 Minuten und einer Viertelstunde, also es ist sehr kurzweilig und man kann es zwischen 3 bis 10 Personen spielen. Es ist also sehr gäbig für jenste Gruppengrössinnen.
Rabe. Du hörst Platon auf Rabe und wir reden heute über das Thema Spiele.
Ja, der Spieltrieb, das ist ein Instinkt, den nur wir Menschen und ein paar ganz wenig intelligente Tiere haben, wie zum Beispiel Delfine. Aber wieso haben wir den überhaupt? Susanne hat sich da schlau gemacht über den Sinn und Zweck von unserem Spieltrieb. Und so viel kann man schon mal verraten, es wird auch für uns Erwachsene Sinn machen, ab und zu ein Kind rauszulassen.
Der Mensch ist nur der Mensch, wo er spielt. Das hat schon der Schriftsteller Friedrich Schiller gesagt. Unser Spieltrieb ist etwas, das wir Menschen weltweit gemeinsam haben. Er verbindet uns, egal welcher Kultur wir angehören oder welches Alter wir haben. Für Kinder ist Spielen nicht nur Spass, sondern sie lernen auch viel dabei. Zum Beispiel wird beim Spielen mit anderen Kindern das Sozialverhalten geübt. Beim Spielen probieren die Kinder neue Sachen aus, experimentieren um und können so wichtige Kenntnisse gewinnen. Kurz gesagt, durch das Spielen lernen die Kinder, wie die Welt funktioniert. Aber unser Spieltrieb verschwindet nicht einfach, wenn wir erwachsen werden. Auch wenn wir als Erwachsene mehr ins rationale Denken hineingezwängt werden und vor allem müssen funktionieren, steckt unser innere Kind noch in uns. In der Trieb- und Instinkttheorie hat Spielen auch für Erwachsene noch eine Funktion. Weil beim Spielen läuft unser Hirn auf Hochtouren. Ein regelmässiges Spielen trainiert die Bereiche im Hirn, die uns zwingen, out of the box zu denken. Das hilft uns auch im Alltag. Spielen regt unsere Fantasie und unsere Kreativität an und zwingt uns quasi, mal nicht müssen zu funktionieren oder etwas zu leisten. Wer gerne am PC gamet, profitiert auch noch zusätzlich. NeurowissenschaftlerInnen haben herausgefunden, dass beim Gamen die Hirnareale wachsen, die für die Koordination des Bewegungsapparats wichtig sind. Das Spielen ist auch eine super Gruppenaktivität, die soziale Kompetenzen fördert und uns mit unseren Freunden näher zusammenbringt. Wir erleben etwas gemeinsam und können durch das Spielen die Menschen um uns herum auf eine ganz neue Art kennenlernen. Für alte Menschen ist dieser soziale Aspekt besonders wichtig. Regelmässiges Spielen von Gesellschaftsspielen oder ein spannendes Rätsel lösen kann DemenzpatientInnen helfen, ihr Denkvermögen zu trainieren. Auch wenn die pure Lust am Spielen ab dem Teenageralter eher in den Hintergrund rückt, geht sie uns nie ganz verloren. Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass der menschliche Spieltrieb schon lange intensiv diskutiert worden ist. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist der Begriff Homo ludens, also der spielende Mensch, bekannt worden. Der niederländische Kulturhistoriker Johan Huizinga hat diesen Begriff mitgeprägt. Der Homo ludens ist ein Erklärungsmodell, das davon ausgeht, dass der Mensch seine Fähigkeiten vor allem aus dem Spielen heraus entwickelt. Das Gegenmodell ist der Homo faber, der schaffende Mensch. Der Homo ludens sieht die Welt als riesigen Spielplatz. Sein Spielen verfolgt keinen Zweck wie Erfolg oder Gewinn. Während dem Spielen entdeckt er ganz beiläufig die Welt und kann so neue Erkenntnisse gewinnen. Er hat also einfach Freude am Spielen. Der Homo faber hingegen verfolgt auch beim Spielen ein konkretes Ziel und ist eher erfolgsausgerichtet. Der Psychoanalytiker Sigmund Freud hat im menschlichen Spielen sogar eine Art Heilung gesehen. Er hat gesagt, dass wir während dem Spielen Konflikte verarbeiten können. Das Spielen funktioniert also quasi als Reinigung von Problemen und Ängsten. Spielen soll vor allem Spass machen und uns Erwachsenen ermöglichen, wieder ein bisschen Kind zu sein. Spielen ist Entspannung und Erholung. Unser Spieltrieb ist ein wichtiger Instinkt, der uns in Fantasiewelten eintauchen und uns hilft, Alltagsfrust hinter uns zu lassen. Nichts fordern, nicht müssen leisten. Einfach spielen und spüren, was uns Freude macht. Und uns dabei auch ein bisschen selber vergessen.
Gezogen hast, dass du alles schmeißt wegen einer Nacht und alles verlierst, war so nicht gedacht. Du willst mich für dich und du willst mich ganz, doch auf dem Niveau macht's mir keinen Spaß. Das füllt mich nicht aus, ich fühl mich zu Haus nur zwischen den Stühlen. Ich will doch nur spielen. Ich tu doch nichts. Ich will doch nur spielen. Weil es dich verletzt, dass es immer mal jemand anderen gibt, der sich hier und da in mein Leben schiebt. Dass du dich verliebst, weil es mit mir tust, dass es dich so trifft, habe ich nicht gewusst. Es war nie geplant, dass du dich jetzt fühlst wie einer von vielen. Ich will doch nur spielen. Ich tu doch nichts. Ich will doch nur spielen. Dich erregt, wenn ich mich beweg, wie ich mich beweg, dass du fast verbrennst unter meiner Hand. Wenn ich dich berühre, hab ich nicht geahnt. Ich steh nur so rum, tu so dies und das, fahr mir durch das Haar und schon willst du was. Lass mal lieber sein, hab so viel Respekt vor deinen Gefühlen. Ich will doch nur spielen. Ich tu doch nichts. Ich will doch nur spielen.
Herbert und die Spiele kein Tipp ist Clans of Caledonia. Clans of Caledonia ist eigentlich ein Kickstarter-Projekt gsi. Es geht ums Bierbrauen und um den kaledonischen Handel. Ich finde es toll, weil es verschiedene Spielmechaniken hat und der Glücksfaktor nicht allzu gross ist.
Nicht nur Blabla, sondern...
What?
Ihr habt es gehört, ihr hört Platon und wir reden heute über Spielen. Das, was ihr vorher gehört habt, das Lied, das war Annette Louisan mit «Das Spiel». Und ihr habt es auch gehört, es gibt immer wieder Spieletipps in dieser Sendung. Freut euch auf die, was nachkommt.
Sehr, sehr viele coole Sachen. Also, aber was man bei diesem Thema natürlich auch nicht darf vergessen darf, sind so ein bisschen die Schattenseiten des Spielen, beziehungsweise des Spielespielen. Sag mal, was würdest du sagen, bist du ein guter Verlierer?
Ich würde sagen, ich bin ein sehr guter Verlierer, weil ich es nicht so ernst nehme.
Okay, jedes Spiel?
Ja, also ich glaube, das kann auch schlecht sein, wenn man im Sport nachher zu wenig ehrgeizig ist, weil man es nicht so schlimm findet. Also ich glaube, wie schlimmer man es findet, zu verlieren, jetzt zum Beispiel im Sport, desto besser ist man vielleicht auch. So jedes Gegengoal ist eine Beleidigung. Aber man möchte ja nicht zu viel über Sport reden, sondern eigentlich über Spiele.
Richtig, also wenn man ja jetzt nicht gut verlieren kann, dann ist es ja auch noch eins. Also irgendwie, es ist zwar... ja, es kann so ein bisschen die Harmonie unter den Spielen, die Teilnehmenden leicht beeinträchtigen. So, der Klassiker wäre da so das Familienkrachspiel Nummer 1, Monopoly. Aber immerhin ist es grundsätzlich ja nicht gerade gesundheitsschädigend, wenn man ein schlechter Verlierer ist.
Ja, aber es gibt natürlich auch Schlimmeres. Also, es kann ja gesundheitsschädigend werden, wenn man in eine Spielsucht oder so entwickelt.
Ja, richtig. Und das ist genau eine von diesen Schattenseiten des Spielen, die Spielsucht. Menschen, die Spielsucht haben, die leiden unter einem zwanghaften Drang, Glücksspiele zu spielen. Und ja, sei das jetzt halt am Kiosk mit den ganzen Lösli und Lotto-Sachen, die man kaufen kann, oder im Casino an den Spielautomaten und heutzutage natürlich auch sehr präsent im Internet.
Wie kommt man denn so in eine Spielsucht ein?
Ja, das Gemeine ist halt, dass es sehr ein langsamer Prozess ist, der teilweise auch über Jahre gehen kann. Da fängt man mal so an, aus Spass an Sache und um es mal ausprobieren. Und plötzlich, man sagt so, es sei so in der Regel, nach 2 Jahren kann es sein, dass das exzessive Spielen anfängt. Dann verlieren die Spielenden mehr und mehr Kontrolle über ihr Verhalten und spielen so aus einem inneren Zwang raus. Und darum reden die Experten so ein bisschen von 3 Phasen. Das positive Anfangsstudium, das Gewöhnungsstadium und dann noch das Suchtstadium. Und ja, eine Spielsucht ist halt schlussendlich nichts anderes als so ein Teufelskreis von Suchtverhalten, sozialen und beruflichen Problemen und durch das dann immer mehr ein Rückzug ins Suchtverhalten rein.
Ja, das ist eben so ein schleichender Prozess. Ich stelle mir das jetzt nicht so einfach vor, das jetzt bei jemand anderem herauszufinden, dass er jetzt eine Spielsucht hat. Also ausser er geht jetzt jeden Tag an den Kiosk und kauft sich für 100 Stutz Lösli oder so.
Ja, und du bekommst das gut mit über. Also, es ist natürlich, eine Glücksspielsucht ist eine besonders unauffällige Sucht. Das ist, ist wirklich schwierig, weil man schmeckt ja nichts, man sieht nichts. Irgendwie beim Alkohol ist es etwas anderes. Aber Anzeichen können sein, müssen aber nicht, muss man da noch sagen, wenn zum Beispiel ohne ersichtlichen Grund Geld fehlt, irgendwie unbezahlte Rechnungen, häufig am Automat abheben oder wenn man sich sogar Geld leiht. Und weiter kann es natürlich auch sein, dass die Person sehr unruhig gereizt oder niedergeschlagen ist, weil sie zum Beispiel, weiß doch auch nicht, wieder Geld verloren hat. Und oft sind die Personen auch geistig abwesend, weil sie in Gedanken schon beim nächsten Glücksspiel sind oder sich überlegen, wie sie zu Geld kommen können. Und fehlende Zeit, das kann auch noch ein Anzeichen sein. Wenn immer mehr Zeit halt für das Glücksspiel drauf geht, dann werden irgendwann noch andere Interessen und Pflichten vernachlässigt und daraus kommen natürlich weitere Probleme, auch im sozialen und beruflichen Bereich dazu.
Wenn ich das jetzt würde bei jemandem feststellen, was wären die Möglichkeiten, wieder daraus rauszukommen?
Es ist möglich, eine Spielsucht zu therapieren mit einer Verhaltenstherapie. Der erste und wichtigste Schritt ist aber sicher, dass man sich bewusst wird, dass man ein Problem hat und dass man sich Hilfe holt. Und da gibt es eine sehr coole Seite aus der Schweiz, die habe ich gefunden. Die heisst sos-spielsucht.ch. Die bietet nebst ganz vielen Informationen zum Thema auch einen Selbsttest an, den man machen kann, wenn man eben möchte wissen, ob das eigene Spielverhalten noch okay ist oder schon problematisch.
Ja, und wenn ihr euch eine Sucht zutut, dann tue ich doch lieber eine Platonsucht oder eine Rabisucht zu. Da gibt es nämlich gute Musik und immer interessante Sendungen. Alle 4 Wochen, wenn ihr einen Teil verpasst habt, könnt ihr das nachher hören auf platon.ch. Wir machen weiter mit Gambling Man von den Overtones.
I loved you twice, that's where this tale begins. I prayed my hand, I rolled the dice, now I'm paying for my sins. I got a bad addiction, baby, it's you, yeah, yeah, that's right. And I fear you're taking over me, could that be a lady in here tonight? My odds are stacked, I've never been a gambling man, I've never. She be the queen.
Queen of Hearts or the devil in disguise. With every move, I'm blinded by those diamonds in her eyes. I got to
Game-Tipp heisst Venti und ist vom Verlag Tabletop Heroes. Und es ist darum ein Game-Tipp, weil es noch nicht so mega viel kennen. Das hat ein Kollege von mir erst kürzlich selber entwickelt und herausgebracht. Das ist ein Kartenspiel, wo es darum geht, gewisse Bedingungen zu erfüllen mit Symbolen und Zahlen. Und ich finde es darum noch cool, weil es einerseits gleich gewisse Zufallselemente hat, und Sachen, die man nicht beeinflussen kann und von dem her noch witzig ist. Andererseits muss man aber gleich immer wieder ein bisschen überlegen und gewisse Strategien entwickeln.
Ja, jetzt haben wir es in dieser Sendung ja, vom Spielen, von Spielen, im Spieltrieb und ganz schönen Spieletipps gehabt. Was jetzt einfach auch noch dazu gehört, ist halt das Schauspiel.
Ja, und jetzt ist der Moment von der Sendung gekommen, wo wir uns 20 Minuten Zeit nehmen, um mal ganz ehrlich mit jemandem zu reden, wie es ist, Schauspielerin zu sein.
Und was man kann machen kann, um eine Rolle glaubhaft zu verkörpern.
Ich freue mich sehr, dass Evelyn es geschafft hat, ein Gespräch zu führen mit jemandem, den ich auch schon von der Kinoleinwand kenne. Platon.
Mal ehrlich.
Filmreif, aber alles andere als spielerisch, hat während dem Zweiten Weltkrieg 1943 im deutschen Meßkirch ihr Leben angefangen. Zum Schutz vor Fliegerbombenangriff hat ihre Mutter sie als Baby zu ihrer besten Freundin in die Schweiz gebracht. Die Grenzen sind zu und der Plan der Mutter, mit dem älteren Bruder nachzugehen, ist gescheitert. Viel später, nach einer glücklichen Kindheit und Jugend im St. Gallischen Uzwil, hat sie mit ihrer Mutter und dem älteren Bruder ein Jahr in Kalifornien gelebt. Und obwohl ihre Hollywood offen gestanden war.
Ich habe dann ja auch schon Theater gespielt in Kalifornien. Also in einer Show mitgemacht. Aber ich war ja dann noch nicht ausgebildete Schauspielerin gewesen. Ich hatte doch den Mut nicht gehabt, mich in das Gewühl hineinzugehen. Da wäre ich gnadenlos untergegangen. Und auch wenn Doris Day und Betty Hutton, die gesagt haben, dann bleib da und wir helfen dir.
Hat sie sich bewusst für eine Ausbildung an der Schauspielschule Zürich entschieden. Und für die Bühne. Zum Film kam, ist sie erst viel später. Ihren grossen Durchbruch hat sie dann mit dem Schweizer Film «Die Herbstzeitlosen» gehabt. In der heutigen Sendung ist sie unser Studiogast, die Schauspielerin Heidi Maria Glössner. Grüezi, Frau Glössner, schön sind Sie heute bei uns.
Ja, hallo, ich freue mich, da zu sein.
Frau Glössner, wir reden heute über das Spielen, genauer über das Schauspielen. Wann haben Sie das erste Mal bewusst gespielt im Sinn von Schauspielen?
Das war im Kindergarten mit 4,5, der Rattenfänger von Hameln. Da war ich das einzige Kind, das sich vom Rattenfänger nicht fangen lassen hat. Und darum habe ich dann die Geschichte erzählt. So als Rahmenhandlung, da erinnere ich mich noch genau daran. Und ich war krank in dieser Zeit. Also vor der Aufführung. Und meine Mama hat gesagt, es sei eine Pein gewesen, weil ich den ganzen Tag das ganze Theaterstück rezitiert habe in meinem Kinderbettchen. Ich konnte darum das Ganze auswendig können.
Was ist denn das für ein Zustand, wenn Sie am Spielen sind?
Zustand? Ja, es ist... Man taucht einfach ein in eine andere Biografie. Das ist ja das Tolle in unserem Leben, im Schauspielerleben, dass man so viele Leben gleichzeitig, parallel darf erfahren. Also richtig empfinden. Ich sage manchmal, ich möchte mich in eine Figur hineindenken, dass ich fast das Gespür habe, wie fühlt die ihre Fingerspitze, wenn sie etwas anlangt. Also wirklich sich so in einen Menschen hineindenken, hineinfühlen, dass man für ein Zeitli, vor allem während der Probe, wirklich fast wie ein Parallelleben lebt.
Jetzt, so im Alltag, schauspielen ja alle Menschen ein bisschen und schlüpfen in Rollen und gehen sich ein bisschen anders, als sie sind. Was hat das mit professionellem Schauspiel zu tun?
Ich sage ja immer, mir fällt jetzt gerade der Wilk Vattflieg ein. Das war ein bekannter Schauspieler in der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts, also zwischen 1950 und 1980 wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wann er gestorben ist. Und der hat ein Buch geschrieben mit dem Titel «Wir spielen immer». Und da habe ich habe das Buch nie gelesen, aber als ich den Titel gelesen habe, ich dachte, stimmt doch gar nicht. Ich habe mir das nie überlegt, dass wir ja privat auch Rollen spielen in unserem Alltag. Weil ich habe immer das Gefühl gehabt, ja, ich lebe meine ganze Fantasie, lebe ich am Theater aus und muss darum privat nichts spielen. Ich bin einfach so, wie ich bin. Und ich gebe mir nicht irgendeine Attitüde. Ich weiss, es gibt Schauspieler, die sich sehr als Künstler gebärdet oder wahrscheinlich ist das einfach denen ihres Naturell. Aber ich finde mich immer ganz gewöhnlich. Ich bin einfach eine ganz normale Frau. Und alles, was ich spielen will, bewusst, das kann ich im Theater ausleben. Aber wahrscheinlich haben Sie recht. Vielleicht, ich habe mir das nie genau überlegt. Und mir im Privatleben auch. Also gerade wenn man in Gesellschaft ist, wahrscheinlich manchmal auch Rollen spielen, indem wir uns den anderen das Gefühl haben, dass es uns vielleicht besser geht, als es uns wirklich geht. Oder so irgendwie eine Haltung einnehmen, wo vielleicht nicht ganz unserem ehrlichen Zustand entspricht.
Was machen Sie denn, um eine Rolle glaubhaft zu verkörpern?
Im Theater?
Genau.
Ja, einfach mich, meine ganze... Mein wunderbarer Lehrer Wolfgang Reichmann, ein großartiger Schauspieler, hat immer gesagt, Theaterspielen hat nichts mit Fantasie zu tun, sondern mit Vorstellungskraft. Man muss sich vorstellen können, wie ein Mensch, wo man ja dem seine Biografie man ja anhand von einem Theatertext kennenlernt, wie der sich fühlt in diesen Situationen, in denen er steckt. Und das ist ja wirklich sich einfach das vorzustellen. Ich weiß, es gibt andere Techniken. Es ist das ganze Method Acting, wo man anscheinend jedes Mal sich muss ein gleiches Erlebnis im eigenen Leben vorstellen, um das dann können zu empfinden, was die Figur, die man darstellt, dann gerade empfindet. Aber mich hat es immer gedacht, meine Vorstellungskraft langt zum mich in das hineindenken. Während ich schwätze, denke ich jetzt gerade, ja, ich habe ja die Vorstellungskraft, weil ich wahrscheinlich etwas Gleiches schon mal erlebt habe. Oder fast erlebt habe. Aber wenn ich einen Mörder muss spielen, das habe ich ja nie erlebt. Also muss ich mir trotzdem können vorstellen, wie sich so ein Mensch bei so einer Tat fühlt.
Wie tun Sie sich denn konkret in einer Rolle annähern?
Ja, ich denke mich, also zuerst mal den Text lesen und darüber nachdenken, es dann wieder lesen und nochmal lesen. So tue ich auch manchmal Figuren kennenlernen, wo man vielleicht am Anfang gar nicht sympathisch sind, die ich gar nicht gerne spielen würde, weil ich sie irgendwie nicht mag. Und indem ich wirklich mich das immer wieder lese und eben meine Vorstellungskraft sich entfalten, dann mit der Zeit lerne ich vielleicht auch einen negativen Charakter, den ich darzustellen habe, komme ich gerne über und ich, einfach darüber nachdenken. Also ich könnte jetzt nichts anderes sagen.
Wie dienen Sie sich denn zum Beispiel Körperspruch oder Stimmlage von einer Person aneignen?
Das, ja, das gibt es eben auch verschiedene. Ich weiß, ich war so überrascht gewesen in der Biografie von Laurence Olivier. Ein wunderbarer englischer Schauspieler, grosser Star. Wie der beschreibt, wenn er die ganze, seine Körpersprache vor dem Spiegel ausprobiert, jede Rolle. Und ich denke, das ist ja grauenhaft. Dann tut man sich ja von außen etwas ausdenken. Also wo gehe ich jetzt mit den Augenbrauen auf? Oder wo schaue ich, ich weiß nicht wie, um glaubwürdig zu sein? Unser Körper effektiv. Also ich will nicht am Laurence Olivier seine Leistung schmälern. Er war grossartig. Aber ich glaube, unser Körper, wenn wir das entsprechende uns vorstellen, reagiert der Körper selber. Ich habe mal eine Serie gemacht mit dem, wie sagt man, Chefredakteur von der Luzerner Zeitung damals, hat mit mir eine Serie gemacht mit einem Fotograf über Körpersprache. Und der hat so den Sami Molcho, der hat damals ein Buch rausgegeben. Und ich habe das Buch nie gesehen. Ich habe nichts gewusst über Körpersprache. Und er hat mir Situationen geschildert, die ich einfach so spontan im Körper hätte darstellen sollen. Und ich habe ganz nach dem Büchli reagiert. Ich habe wirklich, es gibt die Körpersprache, dass wir im entsprechenden Moment haben wir eine gleiche Körpersprache. Und darum sage ich auch mir Schauspieler, wenn wir das Richtige denken, reagiert unser Körper entsprechend. Und das müssen wir uns eigentlich nicht von außen anziehen. Irgendeine Körpersprache oder Reaktion, sondern wir reagieren automatisch richtig, wenn wir in der Situation sind und das Richtige denken.
Jetzt haben wir so ein bisschen über das Handwerk geredet vom Schauspiel. Nach der Musik gehen wir dann ein bisschen auf Bühne und Film und lassen uns aber zuerst noch ein bisschen mittragen von Bühne frei von Unheard Spirit.
In Schale werfen die einstudierte Performance schärfen, selbst inszeniert und fokussiert. Die müden Muskel und Glieder wärmen, Mimik und Gestik stärken, ein Zungenbrecher schult die Verbalität. Zwischen 22 zittern 22 zwitschernde Schwalben. Aus dem Haus ins Rampenlicht, ein Podium gibt es nicht. Bühne frei für dein Spiel, versprich dir davon nicht zu viel, denn es sieht keiner hin, tu's für dich, dann macht es Sinn. Singen, tanzen, fühl dich frei. Kein Lampenfieber, nur Spaß dabei. Angemessen kostümiert den Dialog vorgeführt. Keinen Autor involviert. Alles nur improvisiert. Jeder ist Artist auf Dauer. Es wird zum Spiel ohne Zuschauer. Weder Publikum noch Skript und keine Szene mit Schnitt. Im großen Saal bleiben die Stühle
zu viel, denn es sieht keiner hin. Tu's für dich, dann macht es Sinn. Singen, tanzen, fühl dich frei. Kein Lampenfieber, nur Spaß dabei.
Im grossen Saal bleiben die Stühle definitiv nicht leer, wenn sie spielt. Du hörst Platon und im heutigen Tag «Mal ehrlich» rede ich mit der Schauspielerin Heidi-Maria Glössner über das Spielen. Frau Glössner, Sie sind ja viele Jahre in erster Linie Theaterschauspielerin gewesen und haben auf der Bühne gespielt. Was ist beim Spielen auf der Bühne besonders bezeichnend?
Ja, beim Spielen auf der Bühne, jetzt im Gegensatz zum Film, ist, dass man eine Geschichte von Anfang bis Ende durchspielt. Also sich langsam in die Geschichte hineinfindet und sie darf quasi am Stück erleben, während im Film das ja alles durcheinander aufgenommen wird.
Da kommen wir dann noch später darauf zurück. Mhm. Was reizt Sie persönlich am meisten am Spielen auf der Bühne?
Es ist der unmittelbare Moment. Es ist eben das Erlebnis vom Ganzen und gleichzeitig aus Bewusstsein von den Zuschauern, das Gespüren von den Zuschauern. Wir spüren ja Reaktionen, auch wenn sie sich gar nicht mit Laut, also weder Lachen noch Protest, oder natürlich würde das auffallen. Aber man hat auch sonst so das Gefühl, wenn Zuschauer dabei sind, ganz dabei sind bei der Geschichte, die man da oben erzählt, spüren wir das auf der Bühne. Und das ist so ein Austausch, es ist ein Gehen und ein Nehmen zwischen uns und dem Publikum. Obwohl wir uns natürlich auch zwischendurch total verlieren in unserer Geschichte. Es ist nicht, dass jetzt das Publikum ständig präsent ist, sondern wir steigern uns ja in so ein Erlebnis von dieser Geschichte, die wir eben dürfen, von Anfang bis Ende erzählen, steigern wir uns schon rein, dass das also wie ein echtes Erleben im Moment wird.
Was ist Ihr inspirierendstes Erlebnis auf der Bühne?
Ui, da hat es so viele gegeben. Ich weiß, was berührendste auf der Bühne? Oder Sie meinen mehr von Zuschauern? Oder?
Was Sie einfach besonders berührt hat während dem Spielen auf der Bühne, ein ganz besonderer Moment?
Das ist jetzt ganz schwierig zu beantworten, weil es wimmelt von solchen Momenten.
Was ist besonders schön gewesen, zum Beispiel?
Ja. Schön sind einfach tolle Rollen, die man spielen darf. Also eben, wenn ich zum Beispiel an Maria Callas Meisterklasse denke, wo ich ja schon im 97 Schweizer Erstaufführung durfte machen und dann nachher im 2010 haben wir es noch auf die Grossbühne geholt. Es ist einfach das Erlebnis vom... Es ist eine wahnsinnig dramatische Geschichte und die Einsamkeit am Schluss und das nicht verstanden werden. Einfach... Die Figur an sich, die einem tief berührt. Ich kann gar nicht mehr sagen, als es sind Figuren als Ganzes, die einem zum Teil, oder das letzte Jahr, vorletzte Saison, die Joan Didion, das Jahr magischen Denkens.
Wenn Was ihre ist das Tochter, für eine Rolle?
Das ist von der Joan Didion, das ist eine bekannte amerikanische auch Drehbuchautorin und Schriftstellerin, eine der bekanntesten heutzutage. Und die beschreibt den Tod von ihrem Mann und von ihrer Tochter innerhalb von einem Jahr. Und wenn dann die Tochter stirbt, das ist so bewegend, dass es mich selber jedes Mal fast zu Tränen gerührt hat. Ich habe mich immer wahnsinnig am Schluss zusammennehmen. Ich habe gewusst, das Publikum heult. Also, aber ich darf ja nicht heulen auf der Bühne, sondern ich muss die Geschichte erzählen. Und mich hat es jedes Mal gegen Schluss fast gerissen und ich musste mich wahnsinnig kontrollieren, dass mir nicht selber Tränen gelaufen sind und meine Stimme dann entsprechend gebrochen ist quasi. Also, dass man gemerkt hat, ich heule da oben. Und das sind so Momente, die sind so kostbar, weil sie einfach so tief gehen.
Ist das die grösste Herausforderung, die Sie auf der Bühne hatten?
Nein, das ist immer wieder neu eine neue Herausforderung. Jede Rolle ist eine grosse Herausforderung. Das ist, da gibt es auch ganz viele. Weil das fängt schon ganz früh an mit all diesen Shakespeare-Figuren, die ich gespielt habe. Die jungen Frauen, das sind auch grosse Herausforderungen gewesen. Also wir fühlen uns jedes Mal gleich herausgefordert.
Was ist denn so das Herausfordernde an diesen Figuren?
Ja, es ist eben, es ist, wenn es natürlich dramatische sind, dass man sich überhaupt oft in die Dramatik hineinbegibt. Oder es ist das Umgekehrte, zum Beispiel, wenn man muss negative Figuren spielen muss. Das braucht Mut, weil man in sich selber ja das Negative muss suchen. Man muss ja sich selber eingestehen, ich kann das durchaus in mir auch aktivieren, ein böser Mensch zu sein. Weil das gibt man sich ja im normalen Leben, traut man sich ja nicht, böse zu sein. Also ich immer. Und sicher die meisten Leute. Man will ja nicht böse sein. Aber wenn man eine böse, wirklich eine böse Figur, die Böses beabsichtigt, muss spielen, braucht das Mut, dass man in sich selber diese Seite sucht. Weil ich behaupte, wir Menschen haben alles in uns hinein. Nur vieles bleibt Gott sei Dank immer versteckt. Aber so eine Rolle braucht dann eben den Mut, dass man das zulässt bei sich selber, um das können glaubwürdig auf der Bühne zu spielen. Aber durch das wird natürlich das Leben wahnsinnig farbig.
Ja, das ist jetzt auf der Bühne. Jetzt sind Sie ja irgendwann einmal dann zum Film gekommen. Was ist denn anders und gewöhnungsbedürftig gewesen, was Sie zuerst einmal für die Kamera gespielt haben?
Also beim Film ist einfach Diskretion, die Intimität, die man hat. Man auf der Bühne, also vor allem jetzt, wenn man da bei uns im Stadttheater, wo es 3 Ränge hat und man spricht auf der Bühne, dann muss man ja alles ein bisschen lauter schwätzen, auch die intimen Sachen, damit sie die im 3. Rang oben auch noch verstehen. Hingegen beim Film hat man so sensible Mikros, dass man wirklich ganz privat und ganz halt so, wie man in so einer Situation im Alltag würde reden, darf man ganz intim sein. Und der Blick von der Kamera ist ja, man darf ja nichts vergrössern, was man eben auf der grossen Bühne manchmal muss mit Gesten eine Reaktion unterstreichen, weil man sonst, wie man ja den Blick nicht bis in den 3. Rang auf sieht. Hingegen beim Film, die Kamera sieht ja, was man denkt, indem sie unsere Augen fotografiert oder filmt. Also wir müssen immer in der exakten Situation ganz genau denken. Einfach in der Situation sein und die Kamera nimmt das auf. Und das eben ja nicht füllen, irgendetwas zeigen, sondern nur das richtige Denken. Das ist das Faszinierende daran, der grosse Unterschied im Theater, wo man natürlich auch richtig denken muss, aber eben halt ein bisschen unnatürlich lauter muss reden in gewissen Situationen.
Jetzt, wie gesagt, die Bühne ist ja schon viel länger ein vertrautes Terrain für Sie. Mhm. Wie haben Sie sich denn die Kamera zur Freundin gemacht?
Ja, ich habe das nicht bewusst so erlebt, sondern ich habe schon allein durch die Intimität in einem Studio reagiert man ja automatisch kleiner. Und ich habe, weiß nicht, vielleicht habe ich auch vieles falsch gemacht. Also ich finde das alles gar nicht alles so gut, was ich da vor der Kamera produziere, wenn ich mich selber dann sehe.
Ist es schwierig, sich zuzuschauen?
Ja, manchmal schon, aber ich gehöre jetzt nicht zu denen, die sagen, ich schaue nie einen Film an. Also ich habe mich gerade kürzlich sehr gefreut, weil ich nach Jahren mal wieder verstrickt und zugenäht, wenn ich so eine schräge industrielle Gattin spiele, wo sich dann aber im Laufe des Films ein bisschen wandelt. Und da musste ich wirklich manchmal lachen und habe mich selber gerne überkommen in dieser Rolle, muss ich gestehen.
Wenn Sie jetzt eine Präferenz angeben, was Sie lieber machen? Lieber Bühne oder lieber Film?
Also ich denke, ich bin schon noch mehr eine Bühnenschauspielerin. Vielleicht einfach, weil ich das ein Leben lang gewohnt bin. Aber am liebsten mache ich natürlich beides. Aber wenn ich müsste wählen, würde ich wahrscheinlich sagen, ich bleibe auf der Bühne.
Und wenn Sie jetzt ein allerletztes Mal dürfen spielen, wo würden Sie spielen wollen?
Auf der Bühne.
Und was?
Oh, keine Ahnung. Eine schöne Rolle. Wenn ich jetzt wüsste, das wäre meine letzte Rolle. die Literatur für Frauen in meinem Alter gibt es ja nicht mehr so viele Stücke. Also ich habe jetzt keine Wunschrolle, weil ich gar nicht weiss, was alles existiert. Eine schöne Rolle in der Literatur.
Eine tolle Rolle, wo, wo ja, sie
könnte eine tolle, dramatische, richtig... berührende, wilde oder auch einfach eine sensible Rolle.
Danke vielmals für das spannende Gespräch, Herr Glössner.
Ist gern geschehen.
Absoluter Lieblingsspiel im Moment ist Love Letters. Ist es nicht so ein bekanntes Spiel, ist ein Kartenspiel und geht super schnell. Kann man also auch, wenn man irgendwo muss anstehen oder so schnell im Zug ist oder so, haben wir es mega viel gespielt. Weil eine Runde geht so höchstens 5 Minuten und es ist einfach auch lustig. Und eben, man kann irgendwie, es ist ja auch so eins, was mega süchtig macht und man will immer wieder eine Runde spielen.
Das klingt auch nach einem sehr, sehr guten Spieletipp. Love Letters, merkt nichts. Ihr hört Platon heute zum Thema Spiele und voran habt ihr Cardigans gehört mit passend zu der Sendung My Favorite Game.
Ja, was wir in dieser Sendung bis jetzt gehört haben, bezieht sich alles auf Spielsachen, die ich eigentlich gar nicht so viel mache. Und darum habe ich gedacht, wie sieht es überhaupt bei dir aus? Spielst du, Helene? Also, tust du gamen? So muss ich die Frage stellen.
Also, Gamen am Kompi tue ich nicht wirklich. Vielleicht mal so aus Zeitvertrieb irgendwie so ein... wie heisst das? Wie spricht man das aus? Mahjong? So ein asiatisches, eine Art Memory-Spiel. So ein oder was ich mehr mache, deutlich mehr mache, ist am Handy ein Spider-Solitär spielen. Das ist für mich so sehr entspannend, wenn ich irgendeinen Podcast höre oder irgendein Hörspiel, Hörbuch, was auch immer. Und dazu einfach ein bisschen auf dem Handy etwas umdrücken, finde ich das sehr entspannend. Aber in dem Sinn, gamen am Computer nicht.
Ja gut, Game am Handy zählt in dem Sinn auch. Ich habe gar keine Games auf meinem Handy. Habe ich letztes Mal feststellen, als ich irgendwo im Ausland ohne Internet gekommen bin. Es war in dem Sinn nicht so schlimm, weil ich auch noch Gesellschaft dabei hatte. Aber ich würde mich trotzdem nicht zu den Hardcore-Gamers zählen. Aber ja, wie du es gesagt hast, Gamer tut ja eigentlich fast jeder und jede auf irgendeiner Plattform. Es gibt auch bekannte Beispiele. Wir haben hier etwas Unrühmliches aus einem Kontext, nämlich einen Ausschnitt vom österreichischen Parlament, wo der Sebastian Kunz, der ist seines Zeichen Bundeskanzler, ein bisschen Ablenkung sucht während der Session.
Ist das Candy Crush, Herr Bundeskanzler? Ich bin außerordentlich entspannt. Aber es wäre vielleicht höflich, wenn Sie nicht Candy Crush spielen würden.
Oh mein Gott, ist es echt?
Bei Platon sind alle Sachen echt.
Hey, nein. Also ich wäre ja auch nicht so erfreut, wenn du jetzt in im Studio während der Sendung einfach würdest, was weiß ich, eben Candy Crush auf deinem Handy spielen, ja, muss ich schon sagen.
Da sind wir uns einig, da würde es mir also auch gleich gehen, wenn du jetzt da würdest dein Spider-Solitär auspacken. Aber eben, ja, ich sitze hauptsächlich vor meinem Computer, ich bin dort mal meine Statistik anschauen. Mein Lieblingsspiel momentan, das ist Transport Fever 2, das ist ein Schweizer Game, also von Schweizer Entwicklern, und man baut dort so ein sein Transportimperium auf mit Eisenbahnen, Lastwagen etc.
Da hätten wir in diesem Fall nochmal einen Spiele-Tipp von dir höchstpersönlich. Wie viel Zeit verbringst du mit dem?
In den letzten 2 Wochen waren es knapp 2 Stunden und seit ich das Spiel habe, sind es 197,7 Stunden. Also das Spiel gibt es seit Anfang 2020. Ich finde, das ist recht viel, das sind ja 4 Arbeitswochen. Ja, also man kann die Statistik nachher noch genauer anschauen und findet nachher auch Leute, die es mehr machen. Das ist natürlich ein Pseudo-Argument. Es gibt immer Leute, die etwas schlimmer machen als man selber. Und ich weiss jetzt auch gar nicht, ob es ein Vorteil oder Nachteil ist, dass ich es bei Games eben so genau nachschauen, wie viel ich mit dem verbringe.
Ja, das ist jetzt die Frage, ja. Im Beitrag von der Susanne haben wir vorhin gehört, dass ForscherInnen herausgefunden haben, dass das Hirnareal, das für Koordination des Bewegungsapparats zuständig sei, beim Gamen tut wachsen. Also eigentlich scheint es in diesem Fall schon ein Vorteil zu sein.
Ja, also es ist wie bei allem im Leben, es gibt halt Vor- und Nachteile. Der Nachteil ist zum Beispiel Umgang mit Games, die Gewaltdarstellungen hat. Dort ist so das Stichwort Killerspiele und immer wenn es einen Amoklauf gibt, taucht das auf und es ist schwierig einzuordnen, weil es sind ja immer multifaktorielle Probleme. Es gibt Leute, die aus dem Alltag komplett flüchten, sich in Online-Spielwelten und dort hat es dann auch wieder ganze soziale Hierarchien oder eben es gibt Spielsucht, das Thema, das wir ja eigentlich schon vorher behandelt haben in dieser Sendung. Ja, und vielleicht ist es auch ein bisschen so, weil das Feld noch jung ist und die Wissenschaft ist sich überhaupt nicht einig, was jetzt gut oder was schlecht ist oder was problematisch soll sein. Ja, also ich würde sagen, schlussendlich muss man es halt aufs Individuum beziehen und ich würde sagen, das, was zentral ist, ist, es hat nicht zu viel Zeit in einem Leben und dem aber Freude bereiten. Und was mir noch dazu in den Sinn gekommen ist, immer Sachen, die man heute macht, also die Leute, die heute machen, machen sie ja im hohen Alter auch. Also ich freue mich auf die Spielkonsole in dem Altersheim, wo ich da bin, weil spätestens, wenn ich im Altersheim bin, gibt es dort auch Spielkonsole und Hip-Hop.
Sehr ein guter Vorsatz. Mal, das finde ich, das passt doch. Und dann würde ich sagen, machen wir hier im Studio noch ein bisschen weiter mit Happy Game von Putzmarie.
Love is just a game with the devil. It's tomorrow. Love is. einfach gutes Radio.
Mein Spieletipp ist weder wahnsinnig geheim noch außergewöhnlich. Ich plädiere einfach für althergebrachte und sehr tolle Spiele. Und ich finde Memory immer wieder ein geniales Ding. Man kann es zu jedem Thema abändern, man kann es selber machen, man kann es zeichnen, Memories, man kann es mit Fotos machen. Es gibt einfach jenste Möglichkeiten. Und bei Memory können alle mitspielen, ob gross, ob klein. Wenn man sich konzentriert, hat man Chancen und es fängt einfach. Darum, spielt wieder mal Memory. Das ist mein Tipp.
Und das war schon der letzte Spieletipp von dieser Sendung heute.
Ja, wir haben noch andere Tipps gehört. Eine aufmerksame Hörerin hat uns noch darauf aufmerksam gemacht, das Spiel Mahjong, spricht man Mahjong aus. Mahjong.
Merci vielmals für den Hinweis.
Das klingt für mich wie ein holländischer, irgendein holländischer Name, der Mahjong.
Ja, ja. Wir haben nebst diesen vielen Spieletipps auch noch einen Veranstaltungstipp für euch. Und zwar ist das Festival für Games und Kultur Play Bern. Das findet vom 21. bis 24. Oktober in Bern statt. Mehr Infos findest du auf playbern.ch.
Wer Teile von unserer Sendung verpasst hat, kann das unter platon.ch nachhören.
Die nächste Sendung ist am 21. Oktober und dreht sich rund ums Thema Träume. Informationen zu uns und was wir so machen, gibt es auch auf Social Media, zum Beispiel auf Instagram, Facebook und Twitter. Mit dem Namen platon.redaktion findest du uns.
Danke euch fürs Zuhören. Merci an Susanne und Evelyn. Mein Name ist Samuel.
Und ich bin Helen.
Und das letzte Lied haben wir jetzt noch, Marteria mit Endboss.
Tschüss zusammen.
So we play a game.
Konsole an, das Spiel kann beginnen. Dicke rote Backen, was ein niedliches Kind. Hängen noch fest am Nabel der Zeit. Das perfekte Kind, was immer schläft, niemals schreit. Ich brauch mehr Milch, Mann, gimme some more. Fang an zu sprechen, mein erstes Wort ist yo. Aufgewachsen in der DDR, reiß die Mauern ein mit meinem Transformer. Bin ein Kind, was am Papa kommt, sie ziemlich schlau mit einer Schwäche für Mathematik. Und ob sie mich für Hansa Rostock wohl nehmen. Zwei Tage später schon Kapitän. Mag alles, was mein Bruder so macht. Hass alles, was meine Schwester so macht. Kurz Pause gedrückt, was zu essen gemacht. Dann ganz locker das nächste Level geschafft. Ich spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level zu Level zu Level. Bis der Endboss kommt. Ich spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level zu Level zu Level. Bis der Endboss kommt. Ich komm auf die ganzen Bräute nicht klar. Geh nicht mehr zum Training, komm auch heute nicht klar. Hab ein mieses Zeugnis, komm auch heute nicht klar. Bin verliebt, doch mein allerbester Freund macht sie klar. Eine Woche später ruft sie heimlich an. Fragt mich, ob sie vorbeikommen kann. Mein erstes Mal gleich, bis es soweit. Es klingelt und sie hat noch ihre Freundin dabei. Ich schau ab, geh mit 18 nach Manhattan. Will nur feiern und vom Dach spring auf Tabletten. Denk ich bin ein Star, alles dreht sich um mich. Häng an der Bar, alles dreht sich um mich. Komm zurück und zieh nach Berlin. Was macht man ohne Abi? Schauspiel studieren. Fast erstickt durch den Dreck dieser Stadt. Doch Mission erfüllt, Level geschafft. Ich spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level zu Level zu Level. Bis der Endboss kommt. Ich spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level zu Level zu Level. Bis der Endboss kommt. In der Zukunft ist alles perfekt. Doch fast alle meine Leben sind weg. Nichts hat geklappt, weder Rappen noch Sportler. Na wenigstens hab ich einen fliegenden Corsa. Bin der letzte Lemming, der nicht gefallen ist. Der mit fünf Scheiben altem Brot am Teich sitzt. Roboterenten füttert, bin alter Mann. Das letzte Level bricht an. Und plötzlich steht er da. Setzt sich nachts um zwei neben mich an die Bar. Nur Knochen in einem schwarzen Gewand. Stellt sich vor, reicht mir seine Hand. Keine Chance, ihm zu entkommen. Das Spiel ist vorbei, der letzte Drink ist umsonst.
Doch, es gibt einen Trick, ich werd den dir verraten. Werde Buddhist, dann kannst es neu starten.
Ich spring von von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level. Bis der Endboss kommt. Ich spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level. Spring von Level zu Level zu Level. Bis der Endboss kommt.